Wie auch in den letzten Gottesdiensten werden wir uns jetzt zum Lukas-Evangelium wenden. Lukas zum zweiten Kapitel, die Verse 21 bis 32. Lukas Kapitel 2, 21 bis 32. Maria, darf ich dich bitten?
Und als 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn: Alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und siehe, ein Mann in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten, die Heiden, und zum Preis deines Volkes Israels. Amen.
Liebe Gemeinde, die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr haben doch einen besonderen Charakter. Findest du nicht? Die Hektik der Vorweihnachtszeit ist vorüber. Manche sagen vielleicht die Stress. Manche Leute kommen erst jetzt so richtig zur Ruhe. Endlich ein bisschen Zeit, um entspannen und nachdenken. Und am letzten Sonntag im Kalenderjahr wird uns eine biblische Gestalt vorgestellt, die, sag mal, auch auf der Schwelle zwischen Alt und Neu steht. Eine Gestalt zwischen den Zeiten, zwischen Alt und Neutestament. Simeon, ein hochbetagter Mann, Oma. Simeon war sehr alt. Und de predigttekst sagt von einem dreierlei. Er wartete auf den Trost Israels. Er kam in den Tempel. Er sah den Heiland der Welt. Das ist alles, was wir über diesen Simeon wissen. Wir begegnen ihm in der Bibel auch nur an dieser eine Stelle, nur ganz gut, aber ganz klar. Das gibt es ja, dass man jemanden nur ein einziges Mal begegnet und ihn nie wieder vergisst. Genauso ist unsere Begegnung mit Simeon. Zuerst, er wartete auf den Trost Israels. Ist eine biblische Ausdrucksweise, die den Messias meint. Den Trost Israels. Auf ihn warteten die Frommen. Vermutlich haben wir alle so um den Weihnachtsabend herum die Worte aus dem Propheten Jesaja irgendwie gehört oder gelesen, wo von dieser großen Erwartung die Rede war, auf den, von dem es heißt, dass seine Herrschaft und sein Frieden kein Ende haben werden auf dem Thron Davids. Simeon, so lesen wir hier, war gerecht und gottesfürchtig. Vermutlich hat er das Gesetz Gottes streng befolgt. Aber dabei wird er erkannt haben, dass es unmöglich ist, aus sich heraus Gottes Gebote zu erfüllen. Darum sehnte er sehr nach Trost und sehnte er nach Frieden. Simeon ist in der Bibel, ich sag mal, das Urbild des Wartenden. Und er konnte warten. Es ist interessant, dass man in jeder Zeit auch einige Aspekte besonders so im Augen bekommt. Mir war das auch bei der Vorbereitung so. Der Simeon konnte warten. Naja, warten. Wir kunnen dus immer weniger. Wenn letzte Zeit hier in Neuhofen an einer Baustelle alles ein bisschen was langer als gewöhnlich gedauert hat, reagierte mancher Autofahrer ungeduldig. Manchmal auch ganz laut ungeduldig. Als wären diese wenige Minuten Wartezeit unendlich kostbar für sie. Einer habe ich gesehen, aber ich wusste, später spielte das gar keine Rolle. Er konnte 3 oder 4 Stunden beim Skat sitzen. Es gibt mehr Beispiele. Wenn die Medikamente nicht sofort ansprechen, werden manche von uns von einer leichten Panik befallen und möchten am liebsten den Arzt wechseln. Wenn die Kinder nichts voeren, dann geraten zumindest Eltern alter Schule schnell aus dem Häuschen. Kurz und gut, uns fehlt einfach der lange Atem, der große Bogen, die weite Sicht. Simeon hat es. Simeon wurde nicht nervös, obwohl er lange warten muss. Sehr lange sogar. Denn er wartete auf den Messias. Mann, oh Mann, wir waren ganz gar auch persönlich zugesprochen vom Heiligen Geist. Du sollst erleben, du sollst ihn sehen. Denk mal in die junge Leute, die das vielleicht auch gewusst haben, auf der Straße. Er ist noch immer da, aber was wird er alt, hè? Was wird er alt? Soll er dan wirklich noch kommen? In dem er staat, blickte er nach vorn. Das hielt ihn aufrecht. Wolst du alle das behalten im neuen Jahr? Den Blick nach vorn? Weißt du, worauf du wartest, das bestimmt eigentlich dein Leben. In Israel wartete man schon seit Jahren auf den Messias, seit Jahrhunderten. Das erste Jahrtausend des Wartens war schon überschnitten. Kein Wunder, dass viele nicht mehr in Ernst mit seinem Kommen rechneten. Sie vertauschten den Wachtposten des Glaubens mit einer frommen Ruhebank, wo man eigentlich nur die Erinnerung pflegt. Ihre Gedanken gingen zurück in eine bewegte Vergangenheit. Da war doch schon was passiert. Vor ihrem inneren Augen mag der Auszug aus der Sklaverei in Ägypten gestanden haben. Und die wunderbare Speisung in der Wüste. Und die Mauern von Jericho, die beim Sturmangriff und beim Klang der Posaunen wie ein Kartenhaus zusammenfielen. Das war was. Sie dachten an die große Zeit unter König David, der als Hirtenjunge den Goliath besiegt hat. Wow, das waren noch Zeiten. Was hatten sie alles erlebt als Volk Israel? Ihr Glaube lebte in einer sonnigen Vergangenheit, die im Kult auch ständig vergegenwärtigt wurde, wenn sie in den Tempel kamen. Die Zukunft versprach eigentlich nichts Neues. Aber der Simeon blieb auf den Wachtposten. Mit noch ein paar weiteren, die Bibel sagt, Stillen im Lande. Wir kennen sie doch. Hanna kommt dabei im Tempel. Die alte Dame, 80 Jahre Witwe. Zacharias und Elisabeth. Maria und Jozef natürlich. Johannes, de Täufer, mit seinen Jüngern. Auch Jozef von Arimathea, von dem es heißt, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete. Diese Handvoll Menschen lebte nicht von der Erinnerung her, sondern auf die Zukunft hin. Ihre Frömmigkeit war angespannte Erwartung und glühende Hoffnung. Ihr Glaube war nach vorne offen und deshalb lebendig. Deshalb. Spürst du? Jetzt eine Frage. Waaraan hängt unser Glaube? Die Senioren hier erinnern sich vielleicht, wie damals die Mama am Kinderbett gesessen hat und euch das Abendgebet beigebracht hat. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Andere erinnern sich an die Konfirmation oder im katholischen Bereich die Erstkommunion und denken, Mann, oh Mann, das war doch schön damals. Das war schön. Volle Kirche. Wo aber Glaube nur noch an Erinnerungen hängt, und seien sie noch so schön, ist es ein toter Glaube. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich sage es. Lebendiger Glaube hat mit Gegenwart und Zukunft zu tun. Übrigens ist dieser wartende Glaube kein Produkt klugen Geistes, sondern Wunder des Heiligen Geistes. Paulus wird später an die Gemeinde in Rom schreiben, wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Und wie heißt es dann unmittelbar? Unmittelbar darauf? Der Geist kommt unsere Schwachheit zur Hilfe. Und schau mal. Vers 25, genau dieser Zusammenhang zwischen Warten und Heiligen Geist begegnet uns hier. Von Simeon heißt es, und der Heilige Geist war mit ihm. Der Heilige Geist war es, der ließ Simeon warten und durchhalten. Und der Heilige Geist ist es, der nicht nur warten lässt, sondern der auch immer wieder in die Gemeinde führt. Das ist der zweite Punkt. Er kam in den Tempel. Simeon blieb nicht zu Hause. Es wäre bestimmt bequemer gewesen. En das mag jetzt auch manche denken, die am Samstagabend gerne Party macht. Da muss man sich am nächsten Morgen schon einen Ruck geben, um gewaschen und gekämmt und gefrühstückt, um 9:30 in der Kirche zu sein, oder? Naja, das Problem hatte Simeon wohl nicht, wenn ich die Senioren unter uns gut einschätze. Ihr hört het zu den Senioren, ja. Denk mal an die Senioren. Im Alter schmerzen die Glieder. Und jeder Schritt kann eine Anstrengung sein. Hinzu kam, interessanterweise, dass der Tempel in Jerusalem auf einer Anhöhe liegt. Hast du das schon mal nachgedacht? Und dann ist man ein bisschen alt. Man musste einige Treppen steigen, wenn man Gottesdienst feiern wollte. Denn Simeon nahm alle Mühen auf sich. Dennoch, ich wollte gern hingehen mit der feierlichen Schar und mit ihnen gehen zum Hause Gottes mit Frohlocken und Danken in der feiernende Schar, wie es heißt im Psalm 42. Für ihn war das Zusammensein mit anderen Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freude und Stärkung. Martin Luther hat einmal das Singen und Beten und Hören miteinander als die Rosen und Lilien vom christlichen Leben bezeichnet. Rosen und Lilien. Wann schenken wir oder bekommen wir Rosen? Das ist interessant, hè? Wann? Wenn die Liebe lebendig ist. Wenn die Liebe glüht, wenn sie aber eingestaubt ist von Mehltau der Gewöhnung, was gibt es dann? Gibt es dann noch Rosen? Gar nicht. Oder vielleicht billige Ausreden. Die Rosen waren zu teuer. Oder ich hatte keine Zeit, welche zu holen. So ist das auch mit der Kirche. Da sind manche auch eingestaubt vom Mehltau der Gewöhnung. Da gibt es auch jede Menge Ausreden, warum man nicht zum Rosenfest kommen könne. Oder dass die Rosen zu teuer seien, sprich, dass die Kirche zu teuer sei. Habt ihr gelesen, in der Landeskirche, wie viel Austritten wegen Kirchensteuer? Dietrich Bonhoeffer war es, der sein Büchlein über das gemeinsame Leben mit dem Satz begann: Es ist nichts Selbstverständliches für den Christen, dass er unter Christen leben darf. Darum, wer bis zur Stunde ein gemeinsames christliches Leben mit anderen Christen führen darf, hat geschrieben in der Krieg, wer das noch führen darf, so ein christliches Leben, der preise Gott auf tiefsten Herzen, der danke Gott auf Knien und erkenne, es ist Gnade, nichts als Gnade, dass wir heute noch in der Gemeinschaft leben dürfen. Zitat Ende. Simeon wusste um diese Gnade. Darum ging er in den Tempel. Und dort ereignet sich nun das dritte, von dem hier die Rede ist. Er sah dem Heiland der Welt. Wie lange hat der alte Mann gewartet? Jetzt, die Stunde. Er sah den Heiland der Welt. Denn er sah im Tempel Maria und Jozef, wie sie mit ihrem Kind kamen, um Gott zu danken und den Bestimmungen des Gesetzes zu folgen. Und die beiden, Jozef und Maria, die beiden sind seitdem ein Vorbild für alle Eltern in ihrer Gewissenhaftigkeit und Dankbarkeit. Unvorstellbar, sag ich mal, unvorstellbar, dass an vielen Orten ein Kind nicht willkommen ist. Unvorstellbar, dass es nicht nur nicht willkommen ist, sondern manchmal schon in Mutterleib getötet wird. Der heutige erste Sonntag nach dem Christfest wird in manchen Kirchen auch als Tag der unschuldigen Kinder begangen, im Gedächtnis natürlich an den Kindermord durch König Herodes. Und klar, diese Morde erfüllen uns mit Abscheu, wie heute die Gesichter von hungernden Kindern in Gaza und in der Sudan. Aber Experten schätzen über die 35.000 Abtreibungen pro Jahr in unserem Land, womit Österreich unter den Ländern mit der höchsten Rate an Abtreibungen ist. Und die meisten von uns nehmen es einfach so hin. Damit es ganz klar ist, versteh mich gut, wir haben nicht zu urteilen über eine Mutter beziehungsweise über Väter und Mütter, die sich in einer besonderen Notlage befinden, deren Ausmaß wir nicht ermessen können. Aber ich habe darüber nachgedacht, 35.000 bis, sagen manche, denn die Zahlen sind nicht beigehalten in Österreich, 35.000 bis 60.000 Abtreibungen pro Jahr in einem der reichsten Länder der Welt. Das ist schon erschütternd. Da muss doch mit alle erdenklichen Mitteln geholfen werden, damit Leben geschützt wird. Gott sei Dank gibt es das Hilfprojekt 1000 plus Schwangerenhilfe. Denn Gottes Wort sagt uns klar und deutlich: Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist eine Belohnung. Psalm 127. Aber gehen wir zurück in den Tempel von Jerusalem. Simeon sieht das Jesuskind, äußerlich ein Kind wie alle anderen. Aber der Heilige Geist sagt ihm: Das ist er. Das ist er. Das ist der, auf den du gewartet hast. Das ist der Trost Israels. Und behutsam, ich sehe das ganz vor mir, der alte Mann, vielleicht stock, Aber dann doch irgendwie. Er nimmt das Kind auf seine Arme. Und er sieht vor sich das Licht der Welt, das die Dunkelheit überwindet. Simeon erkannte, was Martin Luther später so ausdrücken wird, das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein. Ja, das Kind ist Licht, Sonne, Tag, Helle und Hoffnung. Und so singt er ein Licht, zu erleuchten die Heiden. Und so zum Preis deines Volkes Israel. Ist interessant in diesem Vers, das hängt zusammen. Hè? Ein Licht zu erleuchten die Heiden und auf dieser Weise zum Preis deines Volkes Israel. Das heißt, Jesus wird allen Heil bringen, auch den Völkern, wie er bereits Abraham versprochen hat. Und wenn Gottes Kinder, wenn die sich darüber freuen, wenn die das mitmachen, dann ist es auch zum Herrlichkeit für Gottes Volk, für Israel. Und dann stimmt Simeon den Lobgesang an, der als nunc dimittis in die Liturgie der Kirche eingegangen ist. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, dein Heiland. Kann man auch übersetzen. Und dieses Weihnachtslied ist seither nie mehr verblasst. Gottes Licht ist für immer. Es leuchtet heute. Wir haben die Sonne, aber wir haben den Heiland. Es scheint jetzt in seinem Licht. In seinem Licht sehen wir auch, wer wir wirklich sind, was uns fehlt. Was alle Welt braucht. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Beistand gegen die drei Widersacher, mit denen jeder von uns zu tun bekommt. Weißt du, wen ich meine? Drei Widersacher, denen keiner von uns entkommen kann. Sie heißen Schuld, Krankheit und Tod. Das sind die Top 3, die großen Feinde aller Menschen. En tegen deze drie, zo denken manche, zij geen kraut gewachsen. Na klar, daartegen is geen kraut gewachsen. Daartegen gibt's nur eine Macht. Nur einen Überwinder. Jesus Christus. Schau mal. Er gibt uns, wenn wir unter Schuld leiden und ihm um Vergebung bitten, einen Neuanfang. In seinem Geist ist das wirklich möglich. Und er heilt. Wirklich, er heilt alle Gebrechen. Wie viele Kranken wurden durch ihn geheilt? Und sollte es keine Heilung geben, dennoch die Kraft, um das Leid zu tragen. Immer. Und wenn eines Tages der letzte Feind kommt, so nennt ihn der Bibel, hè? De Tod ist der letzte Feind, sagt Paulus. Dann sind wir ist recht und für immer in Christus geworden. Simeon spricht am Ende prophetische Worte. Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Mit anderen Worten, an Jesus Christus werden sich die Geister scheiden, immer. Auch Maria wird darunter leiden. Auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Und eigentlich erleben das alle, die sich zu Jesus bekennen. Aber sie leben auch die Freude, die uns aus dem Leid heraushebt und im Licht der Weihnachtsbotschaft danken lässt für das Geschenk der Geburt unseres Heilandes. Mann, oh Mann, damit verbindet sich so viel Hoffnungvolles. Im Blick auf unser weiteres Leben, auch in 2025. Ein ansonsten ganz lebenswürdiger Schriftsteller schrieb gegen Ende seines Lebens, ein bisschen schwermütig, Leben, meine Freunde, hat er gesagt, Leben, schrieb er, heißt Hoffnung begraben. Der alte Simeon hat es anders gesagt. Leben heißt Hoffnung begründen. nämlich durch Jesus Christus. Amen.